Herzlich willkommen zum Manager-Magazin-Podcast. Ich bin Sandrina Lorenz. Die Corona-Pandemie setzt dem deutschen Mittelstand schwer zu. Quer durch fast alle Branchen sind die Geschäfte eingebrochen. Die Finanzierung wird zunehmend schwierig. Noch ist das wahre Ausmaß der Krise überdeckt. Zahlreiche Insolvenzen werden durch die Aussetzung der Insolvenzantragspflicht bis Ende 2020 wohl nur verschleppt. Die Zahl der Zombie-Unternehmen dürfte steigen. Ein Profi im Bereich Insolvenzen, Restrukturierungen und Sanierungen ist Arndt Geiwitz. Der Wirtschaftsprüfer und Steuerberater ist der Notarzt der deutschen Wirtschaft. Er wird gerufen, wenn es ernst wird. Mit seiner Kanzlei SGP Schneider Geiwitz und Partner hat er schon die Abwicklung von Schlecker 2012 übernommen. Zurzeit restrukturiert er Galeria Karstadt Kaufhof. Manager-Magazin-Chefredakteur Sven-Oliver Clausen hat mit Arndt Geiwitz darüber gesprochen, wie schwer der Mittelstand von Corona betroffen ist, welche bilanziellen Gefahren er bei einer zweiten Welle sieht und wie mit Insolvenzen in Gastronomie und Tourismus umgegangen werden sollte. Und natürlich gibt er ein paar Einblicke in seine Arbeitsweise und den Fall der Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof, die wieder erfolgreich werden soll.
Diese Folge wird Ihnen präsentiert von der DZ Bank, dem Partner für den Mittelstand. Die DZ Bank steht Ihnen als leistungsfähiger Finanzexperte zur Seite, sucht gemeinsam mit Ihnen nach neuen Chancen und bietet im Verbund mit den Volksbanken Raiffeisenbanken für jede Anforderung maßgeschneiderte Lösungen. Dabei agiert sie genossenschaftlich, partnerschaftlich und leistungsstark. Mehr unter dzbank.de.
Herr Geiwitz, herzlich willkommen.
An Sie schöne Grüße, Herr Clausen.
Wie sieht denn derzeit eine typische Arbeitswoche von Arndt Geiwitz aus?
Naja, also sie ist recht planbar geworden, weil das Großverfahren Galeria jetzt schon weit fortgeschritten ist. Auf der anderen Seite kommen auch andere Sanierungsanfragen an unsere Kanzlei. Sie ist aber nicht so arbeitsintensiv, wie wenn ein Großverfahren gerade die ersten Tage da ist. Und nachdem wir nicht nur Restrukturierung machen, sondern auch Wirtschaftsprüfung, werden jetzt die Dinge nachgeholt, die natürlich, wenn man so ein Großverfahren wie Galeria hat, erstmal nach hinten geschoben werden. Und da sind wir gerade dran und gut unterwegs.
Jedes Unternehmen ist ja anders, jede Konstellation auch. Dennoch, was sind so Ihre Routinen, wenn Sie ein Verfahren bekommen?
Ja, Sie müssen die Seele des Unternehmens verstehen, das Geschäftsmodell des Unternehmens verstehen. Und natürlich müssen Sie auch verstehen, wo die Probleme lagen und liegen. Und Sie müssen auch das Herz des Unternehmens verstehen, wie es kommuniziert, wie es denkt. Und Sie müssen am Anfang eben auch erst einmal Vertrauen schaffen bei den Vorständen, bei den vielleicht auch Gesellschaftern und bei den Mitarbeitern. Sie müssen auch für schwierige Fragen zur Verfügung stehen, trotz der vielen Arbeit am Anfang. Und Sie müssen den Menschen auch einen klaren Weg aufzeigen, wie es kurzfristig und mittelfristig weitergeht.
Und wie machen Sie sowas idealtypisch?
Naja, also es ist überall, wo Menschen am Werk sind, muss man natürlich auch versuchen, eine zwischenmenschliche Beziehung aufzubauen. Und dafür nehme ich mir auch besonders die Zeit. Natürlich beginnen wir damit immer bei den Vorständen und oder Gesellschaftern und hören da aber nicht auf, sondern wir gehen ja je nach Größe des Unternehmens mit mehreren erfahrenen Restrukturierern in die Unternehmen und die versuchen natürlich auch bei den jeweiligen Abteilungsleitern bis runter in Anführungszeichen zum Pförtner irgendwo eine Kommunikationsebene aufzubauen. Und wichtig ist, dass man versucht, so früh wie möglich auch, ja, ich sage jetzt mal, durch Betriebsversammlungen, mittlerweile ja viel auch im Intranet Nachrichten, einfach eine offene und transparente Kommunikation zu haben, damit sich keine Gerüchte bilden, damit die Menschen, auch wenn es keine guten Nachrichten sind, informiert sind. Das ist manchmal schwierig. Sie haben vorher den Fall Schlecker genannt, da war ich letztendlich gezwungen, über die Medien recht schnell eine Botschaft an die Mitarbeiter zu geben, weil ich gar nicht direkt kommunizieren konnte. Da gab es kein Intranet. Und die Faxe, die haben viel zu wenig Mitarbeiter erreicht und zu spät erreicht. Und da bin ich doch recht früh rausgegangen mit einer vielleicht auch positiven Botschaft, dass hoffentlich was gelingen wird. Aber man muss einfach kommunizieren, man muss sein Gesicht zeigen und da braucht es auch manchmal ein bisschen Mut.
Sie sagten, ganz wichtig ist es, die Seele und das Herz eines Unternehmens zu verstehen. Ist es nicht häufig gerade das Problem, bevor Unternehmen in eine Schieflage geraten, dass es unterschiedliche Fraktionen gibt in Unternehmen? Die eine Fraktion sagt, das ist das Herz des Unternehmens und die andere Fraktion sagt, nein, das ist das Herz des Unternehmens. Wie gehen Sie damit um? Wem glauben Sie?
Glauben. Und wem man glauben kann, ist immer ein schwieriges Thema. Übrigens, man wird nicht unbedingt belogen, sondern die Frage ist, das ist tatsächlich die Suche nach der Wahrheit. Und es gibt einfach verschiedene Meinungen. Und im Übrigen, ich maße mir nicht an, dass ich immer der schnelle Erkenner der Wahrheit bin, sondern auch da bildet man sich im hermeneutischen Sinne halt irgendwo ein Zwischending einer dann möglichst objektiven Sachverhaltsbeurteilung. Und es ist in der Tat immer wieder in den Verfahren, und es sind ja immer gleiche Menschentypen. Es gibt den Introvertierten, es gibt den Extrovertierten, es gibt den zu Cholerik neigenden, es gibt den sehr, sehr, sehr zurückhaltenden. Und da muss man irgendwo letztendlich immer einen Filter drüber legen und dann versuchen, relativ schnell die Wahrheit herauszufinden. Im Übrigen machen wir oft die Erfahrung, dass sich diese Auseinandersetzungen dann teilweise bei uns auch in die Teams mit einspielt. Also so, dass man merkt, also quasi, dass derjenige, der beim Abteilungsleiter 1 ist, dessen Meinung er übernimmt und dann die Diskussion auch bei uns im Team weitergeht. Ich finde das aber besser, als wenn das nicht erfolgt. Und so arbeitet man sich Stück für Stück. Und das kann auch Tage und Wochen dauern, bis man dann ein wirklich klares Bild hat über den vorliegenden Fall.
Können Sie sagen, welche Zahlen Sie sich idealtypisch zu Beginn anschauen? Ich kann es mir ungefähr vorstellen, aber trotzdem.
Naja, also wir fangen tatsächlich mit der Historie an. Aus dem Grund, weil alle Planungsrechnungen, insbesondere in der Krise, haben eine gewisse Prognoseunsicherheit, wenn sie nicht sogar gewisses Wunschdenken manchmal widerspiegeln. Also fangen wir idealerweise mit geprüften, testierten Jahresabschlüssen an, auch wenn das zu Zeiten von Wirecard nicht gerade den besten Ruf hat. Aber trotzdem glauben wir da eher erst einmal dran, wie war die Vergangenheit, wie war vor allem die Entwicklung. Eine Krise ist ja sehr selten von heute auf morgen da. Also das ist jetzt eine Ausnahme hier mit der Corona-Pandemie. Aber meistens ist sie ein schleppender Verlauf. Und das sehen Sie, vor allem wir als Wirtschaftsprüfer, ganz gut, wie sich die Bilanzrelationen verändert haben in den letzten Jahren. Und da erkennen Sie schon relativ viel an Problemfällen des Unternehmens heraus. Und dann letztendlich geht man immer mehr in die aktuelle Planung und in die dann letztendlich auch die Idee eines solchen Restrukturierungsverfahrens.
Was sind denn so die Red Flags, wie man, glaube ich, so sagt, die Alarmzeichen, die Sie sehen und von denen Sie meinen, aus Ihrer Erfahrung heraus, dass die Eigentümer und Geschäftsführer viel zu lange negiert haben? Gibt es da so klassische Fälle?
Ja, wobei ich möchte jetzt auch eins mal sagen. Wenn Sie bei mir durch den Laden gehen, dann sehen Sie da auch Dinge, die vielleicht nicht gut laufen, die ich gar nicht mehr selbst sehe. Ich bin ein bisschen vorsichtig, immer diese Zeigefinger-Philosophie zu haben. Das ist schlecht gelaufen. Ich glaube allerdings trotzdem ist es natürlich auch ganz normal, dass viele Dinge dann eben falsch beurteilt worden sind. Letztendlich ist die fast jede Insolvenz oder jede existenzbedrohliche Krise, fast jede ist irgendwo Ausfluss einer Fehlentscheidung. Aber die kritisiere ich nicht per se, weil man muss eben entscheiden als Unternehmenslenker. Und dann kann man auch mal falsch entscheiden. Und so. Und manche, wenn es dramatische Entscheidungen waren mit weitreichenden Konsequenzen, dann ist es natürlich besonders schlimm für denjenigen, der sie dann zu vertreten hat. Was wir allerdings manchmal leider merken, ist manchmal, will man den eigenen Fehler tatsächlich nicht wahrhaben. Also selbst wenn so eine Entscheidung wirklich nachweislich falsch gefällt worden ist, dann hat man schon manchmal so das Syndrom der Schuldigensuche. Das betrifft Fremdgeschäftsführer genauso wie Gesellschaftergeschäftsführer. Das hat man ja vielleicht auch mal am eigenen Leib auch schon mal erlebt, deswegen jetzt ohne Kritik, aber da ist eben, das nützt ja nichts. Das Schöne in so einem Restrukturierungsfall ist, man kann jetzt nur noch nach vorne schauen. Ja, ich bin nicht der Meinung, dass man ewige, sage ich mal, Vergangenheitsaufarbeitung betreibt. Das nützt am Ende des Tages weder den Gesellschaftern noch den Geschäftsführern noch den Arbeitnehmern. Man muss es analysieren, diese Zeit muss sein. Man braucht es auch für ein Verständnis der Krisenursachen, ganz klar. Aber dann muss man irgendwann ab und Zeit auch nach vorne schauen. Man muss dann Visionen zusammen mit dem Management und den Gesellschaftern und den Arbeitnehmern entwickeln. Da gehören dann je nach Verfahrensart, wenn es in einem Insolvenzverfahren sind, natürlich dann auch ein bisschen mehr die Gläubiger schon auch dazu, der Gläubigerausschuss dazu, wenn es einen gibt. Und dann muss man aber mit diesem nach vorne schauen und die Leute und das Zielbild entwickeln. Und man hat dann nicht Zeit, alle möglichen Vergangenheitsfehler aufzuarbeiten.
Wie häufig ist fehlerhaftes oder lückenhaftes Risikomanagement Ursache für eine Schieflage?
Das ist sehr oft Ursache und vor allem auch eine fehlende Risikosensibilität oder auch eine falsche, sagen wir mal, Risikokultur im Unternehmen. Also wenn beispielsweise der Vertriebsmensch, der hört, dass ein Kunde kurz vor der Pleite ist, den er selbst akquiriert hat, Angst hat, dem obersten Geschäftsführer zu berichten, dass seine Akquisition vielleicht zum Forderungsausfall führt, dann ist das schlecht. Man muss also auch Dinge, die man selbst verbockt hat, kommunizieren. Überlegen Sie sich, Sie machen jetzt eine falsche Link auf und lösen eine Cyberattacke aus. Da müssen Sie auch bereit sein, an die IT-Abteilung zu kommunizieren und keine negativen Konsequenzen befürchten. Es ist natürlich, sind auch irgendwo Grenzen da? Fragen Sie mal einen Vorstand von Lufthansa, von TUI, von Condor, was der hätte besser machen können in seinem Risikomanagement für Corona. Nämlich nichts. Was soll er denn tun? Ich meine, das legen ihn den Geschäftsbetrieb lahm. Er kann höchstens sagen, ich stelle vorher meinen Geschäftsbetrieb geordnet ein, aber das ist im Zweifel auch teurer. Also insofern, manchmal sind auch jedem Risikomanagementsystem Grenzen aufgesetzt, aber es ist in der Tat so, es ist oft gar kein Risikomanagement vorhanden, kein explizites und auch oft keine gute Kultur.
Trauen Sie sich zu, drei wichtigste Erfolgsfaktoren zu nennen, um eine Sanierung erfolgreich abzuschließen?
Also Sie müssen die Krisenursache tief verstanden haben. Sie müssen schnell handeln mit klaren Anweisungen. Und Sie müssen die Stakeholder, das kann man im Grunde schnell und klare Anweisungen als einen Punkt nehmen, und Sie müssen alle Stakeholder, da gehören dann, je nachdem, was das für eine Verfahrensart ist, natürlich auch die Gläubiger dazu. Und das ist ein sehr komplexer Sachverhalt. Unterschiedlichste Gläubiger, wie zum Beispiel Arbeitnehmervertreter und auf der anderen Seite die beteiligten Kreditinstitute, die Warenkreditversicherer, die Kunden und die Lieferanten, die müssen Sie schaffen, mitzunehmen auf diesem Weg in der klaren Kommunikation.
Unternehmer gehören ja so zu den eigenwilligsten Persönlichkeiten, die es so gibt, eben weil sie als Unternehmer häufig dann jahrelang Erfolg hatten und deswegen zu Recht oder zu Unrecht, aber meist zu Recht der Meinung sind, sie sind doch in dem Besitz eines Großteils der Wahrheit, sagen wir es mal so. Haben Sie so im Laufe der Jahre gelernt, wie man am besten mit diesen Typen umgeht, um da mit Argumenten durchzudringen?
Also was ich immer versuche, weiß jetzt nicht, ob das das beste Rezept ist, aber ich versuche ja erstmal den Unternehmer zu verstehen, und der Unternehmer hatte ja, in aller Regel hat er ja auch sehr erfolgreiche Zeiten gehabt. Das heißt, er hat ja bewiesen, dass er was kann. Das muss man auch erst einmal respektieren und verstehen und auch letztendlich, das ist oft zitiert worden, ich habe auch an Anton Schlecker im ersten Termin, wo wir waren, gesagt, ich habe einen hohen Respekt vor seinem Lebenswerk. Der war mal der größte Drogerist Europas. Und so ist es oft. Oft haben diese Unternehmen, die jetzt vielleicht vor ihrem Scherbenhaufen stehen, haben ja eine erfolgreiche Zeit durch diese Unternehmer durchgemacht. Und deswegen gilt es auch erst einmal, über diese guten Zeiten zu sprechen, beziehungsweise eben zu analysieren und auch von diesem Unternehmer, der wertvolles Wissen hat, auch über sein Unternehmen, zu erfahren, was aus seiner Sicht, seiner ganz persönlichen Sicht, gut und was ist schlecht gelaufen. So. Und ja, es gibt sehr viele verschiedene Unternehmertypen, ganz klar. Es gibt die Macher, die alles selbst aufgebaut haben. Es gibt aber auch die, die ein Unternehmen übernehmen mussten als Nachfolger und dem man damit vielleicht auch keinen Gefallen getan hat. Es gibt die natürlich auch die Interimsvorstände und Manager, die jetzt auch noch gar nicht so lange drin sind oder die auch mit dem Thema Insolvenz sehr professionell umgehen. Ja, die sind da jetzt emotional, das ist auch nicht ihr Job, emotional total berührt zu sein, wenn sie so einen Insolvenzantrag über ein Unternehmen stellen. Das gehört letztendlich zu ihrem Job dazu. Also es gibt da ganz unterschiedliche Typen. Und ja, es gibt auch schwierigere und es gibt auch für mich Menschen, mit denen man einfach nicht so gut klarkommt, beziehungsweise wo es halt immer so ein bisschen anstrengender ist. Und es gibt Manager, die fast schon zu Freunden werden, wenn ich das mal so sagen darf. Wenn man im Grunde damit einem gemeinsamen Projekt auch hoffentlich am Schluss was Positives erreicht. Und das ist ja das, was ich auch ein bisschen bemängle an Deutschland. Warum haben wir keine bessere Sanierungskultur? So ein Insolvenzverfahren, so ein Schutzschirmverfahren, da werden wir beneidet in vielen Ländern in der Kombination mit Insolvenzgeld, mit den Möglichkeiten, die wir ja auf der Arbeitnehmerseite haben, beim PSV und so weiter haben. Und das ist doch nicht unbedingt das Ende des Lebens oder da muss ich doch nicht quasi mir einen Strick kaufen und mich erhängen, sondern es ist im Grunde auch ein gewolltes gesetzliches Instrumentarium, durch eine schwierige Phase durchzugehen und hoffentlich ein gesundes Unternehmen auf die Beine zu stellen, das eine nachhaltige Zukunft hat. Und da würde ich mir oft wünschen, dass die Beteiligten an das Ganze positiver drangehen. Es ist jetzt kein Fest, in Anführungszeichen, wo man feiert, aber wir haben in Deutschland schon so ein bisschen so diese, lassen wir alle die Arme hängen und alle die Köpfe und man sieht es als extremes Drama. Ich sehe das wirklich anders. Ich sehe es auch als eine Chance für einen Neuanfang.
Sie sind Optimist und als Optimist haben Sie gesagt, Galeria Karstadt-Kaufhof, das ist zu sanieren. Kennen Sie persönlich jemanden, der regelmäßig in ein Kaufhaus geht?
Natürlich. Warenhaus heute zu betreiben, stellt einen vor große Herausforderungen. Wir haben mal unabhängig vom Warenhaus 6% Frequenzrückgänge in den letzten Jahren in den Städten, in den deutschen Innenstädten gehabt. Und wir haben ein immer mehr steigendes Internet, weil eben die auch aufgrund des demografischen Wandels immer mehr auch Menschen, sag ich mal, auch im älteren Alter Online-Shopping machen, weil sie es eben schon mit 50 in Anführungszeichen gelernt haben. Das bringt uns zu der Voraussetzung, für ein erfolgreiches Warenhaus ein komplett geändertes Geschäftsmodell zu fahren. Und das wird bei Galeria, denke ich, passieren. Man kann nicht einfach nur mit einem Warenverkauf, wo es die gleiche Ware überall im Internet günstiger gibt, weil irgendeiner online das Ding mal gerade günstiger raushaut, Erfolg haben. Man muss ein etwas anderes Konzept fahren. Und das sind große Herausforderungen. Man hat aber auch Dinge, die das Internet nicht bieten kann. Ich habe da auch ehrlich gesagt gar keine Angst. Und nicht so nach dem Motto, oh Hilfe, das Internet und Amazon und Hilfe, Hilfe. Sondern ich sage, understand the beast. Schau mal, was können die nicht gut? Sie können bei Amazon niemand telefonisch erreichen. Das Stichwort Service, sie können nichts anfassen. Deswegen wollen ja viele Online-Händler auch stationäre Läden haben. Und was hat Galeria Karstadt Kaufhof? Hat sehr gute Lagen, hat meistens Parkplätze, hat Logistik, Lagerflächen und das in der Innenstadt. Also ich glaube, wir müssen einfach unsere Stärken besser nutzen. Und da ist noch ein Weg hin, keine Frage. Das ist jetzt auch mit diesem Verfahren nicht beendet, sondern wir haben mit diesem Verfahren die Voraussetzung geschaffen, die finanziellen Ressourcen darzustellen, sodass in den nächsten 5 Jahren bis 6 Jahren 600 Millionen in die Bestandsfilialen und in Konzepte investiert werden können. Und das macht mich doch positiv gestimmt, dass wir dort ein überlebensfähiges Konzept auf die Beine stellen.
Diese Folge wird Ihnen präsentiert von der DZ Bank, dem Partner für den Mittelstand. Die DZ Bank ist überzeugt, eine gute Partnerschaft zeichnet vor allem eines aus, eine gemeinsame Haltung. Denn nur gemeinsam mit ihren Kunden kann die DZ Bank leistungsfähige Lösungen erarbeiten, die Bestand haben. Mehr unter dzbank.de/Haltung.
Können Sie mir das versuchen, in wenigen Worten zu erklären, was das Gewinnende, Überzeugende des neuen Konzepts sein soll? Warum soll ich Investor oder Kunde werden beim neuen Galeria Karstadt Kaufhof?
Naja, weil Sie vielleicht lokale Produkte einkaufen wollen, die Sie im Internet nicht kriegen, weil Sie vielleicht Kombinationen kaufen wollen, wo Sie auch viel probieren müssen, wo Sie keine Lust haben, wieder zum 5. Mal in der 100 Meter langen Postschlange zu stehen, weil Sie ein Paket wieder mal abholen müssen am Samstag, weil Sie es unter der Woche nicht tun können. Sie haben vielleicht auch Lust, in andere Geschäfte noch zu gehen, beziehungsweise in Restaurants und dann am Schluss ihre Pakete dort bei der Galeria abzuholen. Sie haben vielleicht auch Lust auf Service und auf die Kommunikation beim Einkaufen und nicht einfach nur auf Klick, 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 Klick. Und vielleicht haben Sie auch Lust aus der kleinen Wohnung, wo Sie leider mit vielen Familienmitgliedern mangels auch anderen Erträgen und Vermögen leben müssen, vielleicht auch mal rauszugehen und was zu erleben. Es leben ja nicht alle mit riesigen Wohnungen und Balkons und Terrassen und Gärten. Wir haben ja viele Menschen, die eng auf engem Raum leben und die wollen ja eigentlich auch vielleicht anders einkaufen als nur über Klick, Klick, Klick.
Und was unterscheidet, also das ist hauptsächlich dann doch ein stationäres Konzept, ne?
Nee, es wird ein Omnichannel-Konzept, wo wir noch einigen Weg hin haben. Das wird ein Konzept, wo Sie beides haben können, wo Sie natürlich, Sie können heute nur mit einem Omnichannel-Konzept in den meisten Branchen überleben. Das heißt, hier wird noch massiv aufgerüstet, da weiß ich ganz genau, da sind wir momentan auch im Online-Bereich noch ewig weit weg. Aber da werden auch viel Gelder investiert werden. Wir haben von diesen 600 Millionen geht auch ein nicht unwesentlicher Betrag in die reine Sachinvestition des Omnichannel-Konzeptes.
Also sozusagen die IT aufzurüsten.
IT aufzurüsten, Programme besser zu fahren, Vernetzungen mit anderen Anbietern zu fahren und so weiter.
Konkret zu dem Punkt, was macht dann Galeria Karstadt Kaufhof künftig besser als ein Einkaufszentrum? Oder Einkaufszentrum Shopping Mall, würde man sagen.
Ja, die Frage ist ja, Sie sind Warenhaus unter einem Dach. Es kann ja auch ein Miteinander geben, ja. Ich sage ja auch nicht, was macht Rewe besser als Edeka? Jeder hat ja da im Grunde verkauft Lebensmittel und beide haben ihre Daseinsberechtigung. Also ich will ja nicht sagen, dass nur das Warenhaus eine Daseinsberechtigung hat. Ich denke aber, dass die Shopping Malls momentan fast noch größere Probleme haben durch die Corona-Zeit als die Innenstädte und Sie können in der Shopping Mall, da haben Sie nicht unzählige Restaurants, wie Sie es normalerweise in den Innenstädten haben. Und die Kombination Kino, Restaurant, Veranstaltungen in der Innenstadt, Konzerte, wenn wir mal wieder aus der Pandemie raus sind. Und in der Friseur, aber auch eben Einkaufen, sich Markt und solche Sachen lässt sich dort halt, glaube ich, noch ein bisschen besser oder anders verbinden als in der Shopping Mall. Deswegen spreche ich der Shopping Mall nicht ihre Daseinsberechtigung ab. Aber ganz ehrlich, ich glaube schon auch ein bisschen an die Koexistenz, wenngleich mir durchaus klar ist, dass die Herausforderung sowohl für die Shopping Malls als auch für die Innenstädte, für den Non-Food-Retail-Bereich extrem groß sind. Das will ich überhaupt nicht leugnen. Das ist eine Wahnsinnsherausforderung. Aber ich bin der Meinung, wenn wir das aufgeben, wenn wir nicht drum kämpfen, dass da ein überlebensfähiges Konzept entsteht, dann können wir die Innenstädte beerdigen. Das haben die Oberbürgermeister selbst der Fortführungsfilialen jetzt gemerkt. Und ich habe mit vielen, vielen Oberbürgermeistern reden dürfen, die mir teilweise wirklich gesagt haben, wir haben das viel zu wenig von den Städten auf der Agenda gehabt. Wir haben wir haben zugelassen, dass die Innenstädte schwierig erreichbar ist. Das war vielleicht eine grüne Politik, dass die Autos verdammt wurden, dass man keine Lust mehr hatte, einzukaufen in die Innenstädte. Und dabei ist uns nicht aufgefallen, dass die Innenstädte eigentlich zu sozialen Brennpunkten werden. Also damit meine ich insbesondere die kleinen und mittelgroßeren Städte. Wenn Sie dort teilweise reingehen, wenn Sie sehen, was dort in der Innenstadt passiert, dort traut sich keine Frau mehr alleine abends um 19 Uhr durch die Stadt laufen. Das muss man ja im Sinne des sozialen gemeinsamen Lebens wieder ändern.
Ich würde gerne mit Ihnen, Herr Gallwitz, noch so 2-3 Instrumente für die Zukunft diskutieren, wie wir jetzt mit dieser Situation umgehen in den nächsten Monaten. Vielleicht noch mal ganz kurz eingangs zum Schutzschirmverfahren. Wie lange kann ein Unternehmen überhaupt unter den Schutzschirm gestellt werden und kann das Prozedere gegebenenfalls wiederholt werden?
Also wie lange ist es so? Das Schutzschirmverfahren ist eine abgemilderte Version eines Insolvenzverfahrens. Es hat das maximale Mitspracherecht des Unternehmens und es geht dann schon auch in ein Insolvenzverfahren, was allerdings dann vorschreibt, einen Insolvenzplan vorzulegen. Das heißt, man geht im Schutzschirm, gibt es die Vorschrift, nach 3 Monaten einen Insolvenzplan vorzulegen. Das finde ich auch gut. Das macht Druck, gibt Druck auf den Kessel, dass es schnell passiert und nicht irgendwann mal über einen Insolvenzplan in irgendeiner Gläubigerversammlung philosophiert wird, sondern ich bin dafür, Insolvenzverfahren sehr schnell durchzuziehen. Das ist also so viel zu Länge. Ich habe noch kein Verfahren mitbekommen, was je länger es gedauert hat, besser wurde. Alle wurden dann schlechter. Also man muss wieder, ehrlich gesagt, möglichst schnell in eine Art Normalzustand kommen. Das ist das A und O. Und deswegen sage ich mal, der Schutzschirm ist im vorläufigen Verfahren 3 Monate, dann ist die Insolvenzeröffnung und dann ist 6 Wochen später, wenn man sehr schnell ist, und so waren wir hier bei Galeria, dann der Berichts- und Prüfungs- und Abstimmungstermin und alles zusammen. Wenn ein Verfahren nicht vollständig abgeschlossen ist, dann sollte man nicht in das nächste Insolvenzverfahren gehen, weil man dann unter anderem beispielsweise kein Insolvenzgeld bekommt, wenn man dann die Voraussetzungen nicht erfüllt. Also das vorherige Verfahren muss vollständig abgeschlossen werden. Und es ist so, je nachdem, man kann natürlich die Pandemie ein Zweitverfahren auf jeden Fall rechtfertigen, weil das ja so ein Zustand ist, den wir noch nie hatten. Sonst gilt mal unabhängig von Corona, man sollte das nicht zum Geschäftsmodell machen, durch Insolvenzverfahren durchzulaufen, weil ehrlich gesagt zu Recht dann irgendwo die Gläubiger und die öffentliche Hand und die Arbeitnehmerseite irgendwann mal das Vertrauen verlieren, dass das der richtige Weg ist.
Ein zweites Instrument, zweites Verfahren, das wir ganz interessant finden, ist das, was gerade unter dem Namen Best Owner Group passiert oder Gestalt annimmt, initiiert von der IG Metall, Maßgeschneider für die Autozuliefererbranche, wo man einfach sagt, hier gibt es eine Branche, die vermutlich so schwer haben wird, in der Zukunft zu wachsen, nämlich weil die auf die Verbrennertechnologie spezialisiert ist. Und wir versuchen jetzt einen Finanzinvestor zu schaffen, der quasi als großer Konsolidierer auftritt. Können Sie sich sowas vorstellen, auch für andere Branchen?
Wir haben sowas selbst schon entwickelt. Wir haben sogar auch in diesbezüglich ein Automotive-Treuhandmodell schon entwickelt und auch mal bei Banken und OEMs vorgestellt. Es gab übrigens in der Vergangenheit Fälle, wo sowas erfolgt ist. In der Krise einer Branche sind im Übrigen auch unter gewissen Voraussetzungen Kartelle zulässig. Weil wenn es ums nackte Überleben geht, dann dürfen Sie sogar die Preise absprechen. In gewissem Umfang, unter gewissen Voraussetzungen. Und ich glaube, wenn wir Überkapazitäten bei einzelnen Bereichen, Stichwort Verbrennermotor, kriegen, wäre allen gedient, zu überlegen, wie man geordnet dort einen Kapazitätsabbau vornimmt. Ich bin mal gespannt, ob es gelingt. Ich finde den Vorstoß der IG Metall sehr gut. Die ist da sowieso eine aus meiner Sicht pragmatische Gewerkschaft, die sehr mittel- und langfristig an ihre Mitglieder denkt und schaut, wie auch unangenehme Entscheidungen einfach dann begleitet werden. Ich finde den Vorschlag gut und jetzt wird man sehen, ob der dann auch zulässig ist. Momentan sind insbesondere die Automobilhersteller extrem verängstigt, kartellrechtlich Verstöße zu begehen. Das kann man ja verstehen bei den Kartellschadensersatzprozessen, was die erleiden mussten. Und dann sind die auch in der Restrukturierung sehr vorsichtig und vielleicht sogar übervorsichtig. Aber ich glaube, das wird sich entwickeln. Man wird sehen, was so in den nächsten Jahren passiert. Aber sinnvoll halte ich das, ja.
Ist das nicht auch ein Modell für den Einzelhandel, bevor Sie jetzt einen Fall nach dem nächsten auf den Tisch bekommen, wo es darum geht, zu retten und in ein Omnichannel-Modell umzuwandeln? Das sind doch häufig ähnliche Probleme, auch im technologischer Wandel Richtung Omnichannel. Man kann mal Einkaufsmarkt vielleicht ausüben. Wäre das ein Modell, sowas in der Art, auch für den Einzelhandel?
Also ich glaube, ähnliches Modell, ich sage gleich was dazu. Ich glaube, bei der Automobilzulieferindustrie geht es um die Transformation vom Verbrenner zum Elektromotor hin zu mehr Digitalisierung. Und deswegen gibt es leider wahrscheinlich auch notwendigen Kapazitätsabbau bei dem ein oder anderen Unternehmen. Im Einzelhandel geht es darum, gegen die Tendenz zum Internet und die mangelnde Attraktivität der Innenstädte und natürlich der Übermacht einzelner Online-Händler wie Amazon anzustehen und zu kämpfen. Und da halte ich jetzt die Treuhand nicht so oder das Zusammengehen nicht so fürs Allerheilmittel, weil ja die auch unterschiedliche Felder abdecken. Aber in der Tat muss man, das läuft auch schon am Rande, muss man vermehrt über Kooperationen nachdenken in einzelnen Bereichen, um so einfach mehr Größe dem Ganzen entgegenzuhalten. Da muss man vielleicht auch überlegen, nicht mehr so klassisch diese Wettbewerbsfreund-Feind-Philosophie zu haben, sondern man muss da als stationärer Einzelhandel auch mit Aktionen einfach Schulter an Schulter jetzt stehen. Da geht es ums nackte Überleben. Man muss auch mit den Städten jetzt mal ganz andere Initiativen starten. Und ja, Verdi wird mich jetzt köpfen. Man muss auch die Sonntagsarbeit anders angehen. Schauen Sie die USA an. Und vor allem am Sonntag, da werden die meisten Online-Umsätze getätigt, weil die Leute eben keine andere Alternative sehen und dann eben bei Langeweile eben auf dem Sofa lieber online shoppen. Da muss ich doch vielleicht auch eine Alternative mal anbieten in der Stadt. Und ich sehe das auch nicht so, Herr Clausen, dass die jetzt da nur eine Verlagerung in andere Umsätze sind. Nein, ich nehme dem Online-Umsatz zum Sonntag Geld weg. Und nicht, der kommt dann am Montag nicht. Das mag auch mal so sein, sondern aber ich nehme auch, ich meine, Gelegenheit ist doch alles. Wie oft surft man durchs Internet ohne spezielle Idee und holt sich irgendwelche neuen Trends und kauft die dann. Und genauso gibt's auch die Schaufenster in den Innenstädten. Ich laufe durch und sehe was. Ich hatte gar nicht vor, mir Pullover zu kaufen, aber den finde ich jetzt super, den kaufe ich, weil ich ihn gesehen habe.
Was kann aus der Zombie-Wirtschaft werden? Ein ganz interessanter Gesetzentwurf, ein sehr interessanter, der jüngst vorgelegt wurde, geht zurück auf eine EU-Richtlinie, die umgesetzt werden muss. Also da wird was kommen unter dem Stichwort präventive Sanierung. Das spielt natürlich hinein, genau in das Thema, das wir diskutiert haben, nämlich, dass man die Pflicht zur Anmeldung einer Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung nicht ewig hinauszögern kann. Also der Bund kann das nicht in Ewigkeit hinauszögern und die Zombie-Wirtschaft damit nur noch verlängern. Deswegen wird jetzt dieser Gesetzentwurf zur präventiven Sanierung diskutiert. Herr Geibitz, wenn Sie uns vielleicht mal aus Ihrer Sicht möglichst neutral, weil Sie natürlich da auch eine Rolle haben, sagen können, worum es da kurz geht und dann gerne Ihre Sicht, wo es aus Ihrer Sicht helfen kann und wo noch nachgebessert werden muss.
Ja, also ich bin da gern neutral, weil wir auch in diesem Bereich Tätigkeiten haben als Schneider-Geibitz-Kanzlei. Insofern, ich finde grundsätzlich den präventiven Restrukturierungsrahmen richtig. Ich finde es richtig, ein schnelles, unbürokratisches Verfahren dem Insolvenzverfahren vorzuschnallen, sodass man insbesondere overleveraged, also überschuldete Unternehmen oder über die zu wenig Eigenkapital haben oder zu viel Schulden aufgelastet haben, dass man die in einem schnellen Verfahren wieder schlank machen kann. Was jetzt im Entwurf allerdings vorliegt, ist nichts anderes als Teile der Insolvenzordnung kopiert und in diesen Restrukturierungsrahmen gepackt, mit weitestgehenden Eingriffen, auch Vertragskündigungsmöglichkeiten. Ich glaube, dass das zu weit geht, weil das dann keine gerichtliche Kontrolle mehr hat und letztendlich, Sie müssen mal Vertragspartner überlegen, auch beispielsweise die Kunden, große Kunden wie die Automobilhersteller, wenn sich ein Lieferant ganz einfach von einem Vertrag lossagen kann, ohne gerichtliches Verfahren, einfach sagt so, dass ich bin jetzt in diese Verfahrensart gegangen und kündige einfach mal den Liefervertrag und so, da haben wir mal so einen Präventnamen, hat man da mal gehört, dann glaube ich, führt es dazu, dass das kein Vertrauen auf der Kundenseite auslöst. Genauso, wenn Sie sich so leicht von Mietverträgen kündigen können, ohne gerichtliches Verfahren, dann wird das auch Auswirkungen auf die Bewertung von Mietverträgen auch für die Finanziererwelt haben. Also ich glaube, da ist man ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, wenngleich ich den präventiven Restrukturierungsrahmen an sich sehr begrüße. Aber dann sollte er eben leicht rein und mit leichten Maßnahmen raus und nicht ein Monster werden, was er jetzt wieder ist. Er ist jetzt wieder ein letztendlich, ja, es ist wie eine Insolvenzordnung und steht nicht in so drauf. Und das weiß ich nicht, ob das richtig ist.
Sie sind ja gerade Arbeit an der Stellungnahme für den Ravensburger Kreis, also den Kreis der besten Insolvenzverwalter Deutschlands. Aber da muss natürlich was passieren, weil sozusagen die Welle kommt. Letzte Frage zum Thema, womit rechnen Sie so ins Jahr 2021 hineinschauend? Das werden wir erleben.
Also ich persönlich gehe jetzt nicht mit einer schnellen Tsunami-Welle aus, die da kommt. Es mag kleinere Branchen wie Tourismus oder Restaurants geben. Ich glaube, dass wir allerdings dadurch, dass die Zombie-Firmen, in Anführungszeichen, um das Wort mal zu nehmen, sich unglaublich viel Schulden auf der Passivseite aufgeladen haben, die sie jetzt die nächsten Jahre abbezahlen müssen und wo sie keinen Free Cashflow mehr haben für ihr Geschäftsmodell, dass die dann irgendwann mal merken, ob das 21, 22, 23 ist, dass es so nicht mehr funktioniert. Und da ist meine Hoffnung, dass die nicht zu spät kommen, dass man mit dem Geschäftsmodell nichts mehr anfangen kann. Aber deswegen glaube ich, ganz ehrlich gesagt, schon einen Anstieg, auch jetzt, das wird es geben, aber ich glaube jetzt nicht, dass wir jetzt hier die halbe deutsche Industrie vor einer Pleitewelle sehen werden. Im Übrigen könnten die dann auch gar nicht mehr in den präventiven Restrukturierungsrahmen, weil da dürfen sie nicht überschuldet sein und damit müssen sie 12 Monate eine positive Fortbestehensprognose haben. Also ich glaube, es kommt so ein stetiger Anstieg, aber dass ein Anstieg kommt, damit ist leider zu rechnen, weil wir natürlich auch weitere Corona-fremde Faktoren haben, wie den Brexit und eine Schwächung unserer Exportmarken, wo wir Langfristbranchen wie Anlagenbau die Auswirkungen noch gar nicht vollständig abschätzen können. Das befürchte ich.
Glauben Sie, dass das eine Gelegenheit ist für Investoren, sich verbilligt ins Fremdkapital einzukaufen? Also kommen die?
Oh ja, ich glaube, dass es solche Opportunitäten geben wird. Ich habe deswegen auch mal appelliert, ob wir nicht wirklich einen Covid-Schutzschirm machen, der schneller ist und dann auch wieder an die bisherigen Gesellschafter das Unternehmen zurückgibt. Da ist ein bisschen was passiert, dass es vereinfacht ist, Gesellschafter dort im Rennen zu halten, aber mir nicht weit genug oder viel genug. Das finde ich schade, weil wir haben jetzt fremdverschuldete Insolvenzfälle werden wir haben, also die nicht jetzt unbedingt Managerfehler sind, sondern die Pandemie als Ursache haben. Und da hätte ich mir gewünscht, dass wir ein Verfahren entwickeln, wo wir schneller das auch an die Altgesellschafter zurückgeben und nicht jetzt hier so einen großen Ausverkauf in Deutschland haben werden. Aber Sie haben recht, Herr Clausen, es werden viele Distressed-Investoren auftauchen und es wird, ich weiß, dass die schon die Kassen voll haben und ich weiß, dass die schon viel screenen am Markt. Und die werden auf Einkaufstour gehen, da bin ich mir ganz sicher.
Geilwitz, ganz herzlichen Dank nach Neu-Ulm.
Ich danke Ihnen, Herr Clausen.
Das war der Manager Magazin Podcast. Nächste Woche erfahren Sie, wie die Vision Lasertechnik als Pionier der Digitalisierung schon 2007 ihre Produktion erfolgreich aufgerüstet hat und was andere Unternehmen davon lernen können. Mein Name ist Sandrina Lorenz. Ich freue mich, wenn Sie auch nächste Woche Lust haben, dabei zu sein und wünsche Ihnen eine gute Zeit.
Diese Folge wurde Ihnen präsentiert von der DZ Bank, dem Partner für den Mittelstand.